Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Das Reich Gottes ist Friede und Freude und nicht Eierkuchen. Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Nochmals will ich es sagen, freut euch. Aber wehe, einer lacht. Nein, das steht nicht da, bei Paulus. Aber im Image nach könnte so etwas wehe schon auch in der Bibel stehen. Christenmenschen gelten manchmal als traurige Geselle. Ob das jetzt an dem Gebot von Gott liegt, die einem vermeintlich den Spaß am Leben rauben, oder an der Erkenntnis, dass wir das Leben lang Sünder und Sünderinnen bleiben, oder daran, dass der Glaube, eben wie schon gesagt, eine ernste Sache ist. Wie auch immer, dazu passt jener Satz von Friedrich Nietzsche, den vielleicht manche von euch auch schon mal gehört haben. Die Christen müssten mir erlöster aussehen, wenn ich an ihren Erlöser glauben sollte. Wird da der Kirche und der Christenheit der Spiegel vorgehalten? Ja, was hat der Glaube mit Freude zu tun? Und wie ist es beim Lachen und beim Humor? In früheren Jahrhunderten ist das Lachen schnell mal sehr kritisch beurteilt worden. Der Kirchenvater Augustinus hat es für bezeichnend gefunden, dass Neugeborene brüllend und nicht lachend auf die Welt gekommen sind. Und Johannes Chrysostomus hat im 4. Jahrhundert behauptet, Jesus habe nie gelacht. Woher will er das wissen? Und Gelächter hat er gemeint in der Predigt, störe das Leben in der Stille im Kloster. Prompt sollen die Leute anfangen lachen haben und ihm zugerufen, wir wollen Tränen sehen. Doch die Hardliner haben sich durchgesetzt in der Kirchengeschichte. Und das mittelalterliche Lachverbot, das im Roman von Umberto Eco, der Name der Rose, für zahlreiche tote Mönche gesorgt hat, ist wirklich bis zum 11. Jahrhundert verbindlich gewesen. Lachen verboten. Erklärt das der Umstand, dass wir Christenmenschen manchmal für humorlose Gesellen gehalten werden? Aber das ist doch einigermaßen schräg. Wir leben von einer guten Nachricht, vom Evangelium. Wir haben allen Grund, uns zu freuen. Wir haben es ja gerade gesungen in dem wunderschönen Lied. Doch Kirche hat aus dem Glauben lang eine todernste Sache gemacht. Und das nicht aus einem guten, sondern aus einem schlechten Grund. Denn Menschen, die Angst haben, die lassen sich leichter beherrschen. In dem oben erwähnten Roman wird ein Mönch zum Mörder, um zu verhindern, dass irgendjemand ein Buch über die Komödie und den Humor liest. Das Lachen, so hat man damals gedacht, das ist gefährlich, denn das tötet die Furcht. Ohne Furcht gäbe es kein Glaube, keine Ehrfurcht, so hat man gedacht. Und keine Kirche. Denn wer lacht, der laufe ich vor, dass er keine Angst mehr vor dem Teufel hat. Nur Angst, so hat man gedacht, veranlasse ich den Mensch, ein gottgefälliges Leben zu führen. Aber was ist das für eine traurige Vorstellung? Und was ist das für ein Gottesbild, das ich dahinter müsste verbergen? Lachverbot, das haben wir zum Glück hinter uns, habe ich gedacht. Und dann habe ich eine Notiz entdeckt. Am 17. Dezember 2021 hat das Regime in Nordkorea ein äußerst strenges Trink- und Lachverbot im ganzen Land verhängt. 11 Tage lang. Was ist das anders als wie das Machtspiel von irgendeinem Despoten? Und müssen die Despoten von der Welt nicht gerade auch die Freude, das Lachen und den Humor vom kleinen Mann fürchten? Denn darin findet er immer wieder das Ventil, gegen die Willkür der Mächtigen zu protestieren. Und davon finden wir auch Spuren in der Bibel. Gewitzt und mit sprachlicher Raffinesse lesen die Propheten der Könige immer wieder die Leviten. Doch schauen wir ein bisschen genauer drauf. Auch wenn das Wort Humor in der Bibel so, wenn das Wort Humor die Bibel so nicht kennt, wage ich zu behaupten, dass es dennoch in der Bibel vorkommt. Auf jeden Fall finden sich einige Stellen zum Stichwort Lachen und ganz viel Nachweis zum Stichwort Freude. Zu allen drei ein paar Beispiele. Als die Menschen einen Turm bis zum Himmel haben wollen bauen, da heisst es, Gott hat müssen runterkommen, um das kleine Türmchen zu sehen. Im Buch Jona wird uns auf pädagogisch humorvolle Art und Weise gezeigt, wie ungeheuer barmherzig unseren Gott ist. Im Psalm 126 werden die befreiten Zions vermutlich von einem Lachkrampf geschüttelt, wenn es dort heißt: Da füllte Lachen unser Mund und Jubel löste unsere Zunge. Da sagte man unter den Völkern: Der Herr hat Großes an ihnen getan. Und wenn nach Psalm 2 die Könige und Fürsten von der Erde gegen Gott und seinen Gesalbten sich erheben, um sich von ihrer Herrschaft zu befreien, da heisst es von Gott, der im Himmel thront, dass er nur darüber hätte können lachen. Ja, es kommt mir so vor, wie eine Szene, die Eltern vielleicht auch aus dem Leben von ihren Kindern kennen. Da ist zum Beispiel ein Mädchen, wo in Stöckelschuhe von Mami schlüpft, das edle Handtäschchen umhängt und meint, sie könne jetzt die Rolle von Mami übernehmen. Oder da ist ein Bub, wo in der Arbeitsschuhe vom Papi daher schlurft und meint, er könne jetzt Papis Job übernehmen. So wie Eltern an dieser Stelle nur lachen können, so wird vielleicht auch Gott lachen über manche menschliche Grössenwahn. Auch der Jesus hat gewusst zu verblüffen mit seinen Geschichten, Gleichnissen und Sprachbildern. Denken wir mal zum Beispiel an seine Behauptung, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als ein Reicher in das Himmelreich gelangt. Was für eine köstliche Übertreibung. Das kann Jesus darum wagen, weil er dann halt auch noch sagt, bei Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Oder denke mir an zwei Wunder zu Kana, als Jesus 600 Liter Wasser in Wein verwandelt hat. In erstklassige Wein. Und beim Paulus meine ich auch die ein oder andere Spur von Humor zu entdecken, wenn es zum Beispiel im 1. Korinther 13, wenn er der Eid Liebe über alles stellt, wenn er ungefähr sagt, wenn ich in Glaubenssachen ein grandioser Überflieger wäre, wenn ich Berge könnte versetzen, prophetisch reden und alle Geheimnisse der Welt würde wissen und sogar bereit wäre, mein Leben zu geben, das aber alles ohne Liebe täte, dann gäbe es 0,0 Bruchlandung. Ja, Freude, Lachen, Humor, die Fähigkeit, über sich selber zu lachen, sind für mich unbestritten Gaben der Schöpfung. Aber über sich selber lachen, folgende Inschrift hat man bei einem Kloster gefunden, sicher nicht vor dem 11. Jahrhundert. Selig die, die über sich selbst lachen können, sie werden immer genug Unterhaltung haben. Ein anderer hat gesagt, Humor ist ansteckend und Lachen ist infektiös. Aber beide sind gut für die Gesundheit. Der Phil Bosman hat gesagt, Humor und Geduld sind die Kamele, mit denen ich gut durch die Wüste komme. Ja, ein gesunder Humor ist nicht blind gegenüber der eigenen Schwäche. Und mit der Schwäche vom anderen kann man dann auch versöhnlich umgehen. Darum hat es etwas für sich, wenn der Helmut Karasek pointiert behauptet, im Himmel braucht man kein Lachen, auf der Erde aber haben wir es bitter nötig. Was den Himmel betrifft, weiß ich nicht, ob er recht hat, aber in Bezug auf die Erde bin ich ganz nöch bei ihm. Das am meisten unterschätzte Geschenk Gottes an die Menschen ist der Humor, hat mal jemand gesagt. Also, vielleicht ist es nicht ganz so stark, aber es ist sicher ein großartiges Geschenk, das unterschätzt wird. Und dann noch etwas. Nachdem Gott die Welt erschaffen hatte, schuf er Mann und Frau. Um das Ganze vor dem Untergang zu bewahren, erfand Gott den Humor. Ja, Humor ist etwas Wichtiges, aber das heisst jetzt für uns Christenmenschen nicht, dass wir mit einem Dauergrinsen müssten rumlaufen. Aber es stünde schon gut an, wenn die Grundmelodie, wenn der Grundakkord von unserem Christsein Freude wäre. Ja, Freude ist das Lebenselement der Christen. Christentum ist Freudentum. So der Hermann Betzel und der Franz von Assisi sagt, und damit höre ich auf, Gott ist die Freude, deshalb hat er die Sonne vor sein Haus gestellt.
Jesus Christus sprach: All das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude dadurch vollkommen werde. Die Frucht des Geistes, der Paulus, beschrieb Charaktereigenschaften von Gott, das Wesensmerkmal, die Frucht vom Geist Gottes, wo Gott ist, in Jesus Christus und dem Vater im Himmel, sie miteinander. Er beschreibt sie in 9 verschiedenen Worteigenschaften. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Zweitens, die Frucht des Geistes ist Freude. Noch Liebe, schon an zweiter Stelle Freude. Der Dietmar Metzger hat uns so ganz verschiedenste Zitate gebracht über Freude. Und ich habe auch noch eins, habe ich mir mal notiert. Da sagt jemand, ein gläubiger Mensch und ein fröhlicher Mensch kann nicht nur deckungsgleich sein, sondern er sollte sogar deckungsgleich sein. Evangelium heißt ja frohe Botschaft und das nehme ich ernst. Rat mal, wer das gesagt hat. Vor 11 Jahren, der Thomas Gottschalk, ja, ein Unterhalter. Vor 11 Jahren hat er das gesagt. Im Grunde genommen wissen wir es. Und das verinnerlicht einfach mal die Frage, die grundsätzliche Frage, was macht denn die echt Freude aus. Es ist ja eine Freude, die nicht von uns selber stammt, sondern von Gott. Und Jesus möchte, dass seine Freude uns erfüllt und unsere kleine Freude noch vollkommnet und veredelt, noch richtig kalt voll macht. Was ist das für eine Freude? Im Grunde genommen kann man so sagen, würde ich mal behaupten, es geht um eine zweifache Freude. Zweifache Freude vor Gott, wo unser Leben darf prägen und erfüllen. Erstens mal, die erste Freude ist, Gott hat uns wollen. Gott hat uns geschaffen. Gott ist aus dem Häuschen gewesen, möchte jetzt mal so sagen, wo er den Menschen geschaffen hat. Lasst uns Menschen machen. Ein Bild, das uns gleich sei. Ein Ebenbild, ein Gegenüber. Gott hat den Menschen geschaffen und er hat gesagt, es ist gut, sehr gut. Er hat Freude an seinen Geschöpfen. Er hat dich und mich geschaffen zu seiner Freude. Um es Gegenüber zu haben, um Gemeinschaft mit uns zu haben, vergiss das nie. Deine Bestimmung vom Leben ist Freude Gottes. Ja. Aber wir wissen alle, dass wir Menschen nicht immer Anlass zur Freude geben. Manchmal gerne nicht. Manchmal geben wir viel Anlass zum Klagen, zum Trauern, Anlass zum Schockiertsein. Nicht Grund zur Freude, wenn wir tagtäglich in den Medien lesen, schauen, was alles abgeht. So viel Leid, wo wir Menschen veranstaltet haben, verursacht haben, zerstört die Freude, enttäuschte Seelen, gebrochene Herzen. Wenn wir schauen, was weltweit geht, aber nicht nur die sieben anderen, sondern wir alle sind von der Natur her dazu geneigt und fähig, grausam zu sein. Und manchmal ist es auch nur im ganz Kleinen rein. Es ist nicht immer eitel Freude. Leider. Zusammengefasst kann man sagen, bei uns Menschen hat so ein Prozess von der Entfremdung angefangen, Gott gegenüber. Zur Gleichgültigkeit, Misstrauen, sich lösen von ihm, das ist einfach das Menschsein. Ich kann schon irgendwie allein wursteln. Und dann schlussendlich der Bruch, wo die Bibel als Sünde beschreibt. Und Sünde ist nicht gemeint auf irgendwie so ein paar nicht gute Taten, wo man ein bisschen böse war, sondern Sünde vom Begriff her ist eigentlich genau das, so ein bisschen die Falschprogrammierung, eine herzenshaltige Einstellung, eine weiche Stellung, wo am Ziel vorbeiführt, Zielverfehlung, das meint eigentlich das Wort Sünde. Was heisst es denn, wenn der Paulus aufmuntert und zuruft und sich wiederholt? Freut euch alle Wege. Wenn es nicht immer Grund gibt zur Freude. Der Grund ist folgender: Es gibt eben nicht nur eine Freude, sondern es gibt noch eine zweite Freude. Und die zweite Freude macht wie die erste Freude wieder möglich. Belebt sie neu. Und die zweite Freude bringt die erste Freude zurück. Und damit sind wir ganz beim Kern vom Evangelium, wo die Grundlage ist von uns als Kirche, unser Fundament, das Evangelium, das uns verbindet, wo wir sagen, ja, das ist der Kern, das macht es eigentlich aus, der christliche Glaube. Es gibt ein ganz spezielles Kapitel im Lukas-Evangelium, Kapitel 15. Dort wird eindrücklich von dieser zweiten Freude berichtet, beschrieben. Und wie Jesus das oft gemacht hat, er hat es in Form von Geschichten gebracht. Jesus hat gesagt, Kapitel 15, Lukas Evangelium, stellt euch vor, da ist einer von euch, der hat 100 Schafe, eigene geliebte Schafe, Und eins haut ab und geht verloren. Was macht er? Er sucht es. Er sucht es und sucht, bis er es findet, vor dem Abgrund rettet. Und er kommt zurück, er dreht es auf die Schulter und ruft seinen Freunden zu: Hey, ich habe mein Schaf wieder. So ist Freude im Himmel. Zweite Geschichte. Stellt euch vor, da ist eine Frau und verliert eine von ihren kostbarsten Silbermünzen. Die Frau. Sie stellt im buchstäblichen Sinn das ganze Haus auf den Kopf und wühlt alles und sucht, bis sie es findet, ihre kostbare Münze. Und was macht sie? Es heisst, man kann nachlesen, sie ruft ihre Nachbarin und Freundinnen zusammen und macht ein Fest und freut sich so über das, wo sie wieder darf, sich eigen nennen. Und dritte Geschichte. Jesus sagt, stellt euch einen Vater vor, wo einer von seinen beiden Söhnen verliert. Der sagt, tschüss, Erbvorbezug, auf nimmer Wiedersehen und ist aus den Augen, beim Vater nicht aus dem Sinn. Aber der Sohn ist ab, weg. Der Schmerz vom Vater. Das ist aber nur ein Schmerz. Der andere Schmerz ist noch, weil er Kummer hat um ihn. Und es passiert wirklich da, dass er bei den Sauen landet. Sein Leben geht nicht. Ihm entgleitet alles. Er hat einen Absturz nach dem anderen womöglich. Er landet bei den Schweinen. Und der Vater im Schmerz hat seinen Sohn verloren. Und er steht und sucht und wartet und überlegt und hofft und bangt und betet. Vielleicht kehrt er zurück. Wo ist er auch nun? Und dann kommt er eines Tages aus der Ferne her. Und das macht der Vater. Er rennt ihm entgegen. Er umarmt ihn, er küsst ihn, er gibt ihm das schönste Kleid. Sein dürster Finger steckt in einen Ring und macht eine riesen Party. So ein grosses Fest, dass gerade der andere Bruder völlig überfordert ist. Eine Freude vom Vater. Mein Sohn, der praktisch tot war, er ist wieder lebendig. Was verloren ist, ist wieder gefunden. Was ich vermisst habe, habe ich wieder dürfen zurückgewinnen. Freude. Das ist die zweite Freude, die wie alles andere überstrahlt. Die Welt ist wieder in Ordnung. Es ist auch gut. So ist Freude im Himmel über einen Sünder, so sagt es Jesus, wo Buß tut. Das heisst, so ist Freude im Himmel über einen Menschen, wo seinen verlorenen Zustand wahrnimmt, einsieht und wie 180 Grad sich umkehrt. Darum gibt es das Wort Bekehrung, oder? Das Umkehren, Hinkehren zu Gott und Gott auf Gott zulauft, ihn sucht, ihn wieder zur Priorität macht, auf ihn lässt, mit ihm redet, ihm alles zeigt im Leben. Wie so fürs Buch. Der Theologe Richard Forster hat mal gesagt, Gottes grösste Freude besteht im Vergeben. Ich glaube, da hat etwas. Aufschlussreich das Wort Freude im Griechischen. Dort heisst es Chara. Und es stammt von dem Wort Charis, was heisst Gnade. Chara, Charis, Freude, Gnade. Die stehen sich ganz nahe zusammen. Die kannst du gar nicht einzeln anschauen, praktisch. Das ist die zweifache Freude. Die zweite Freude, die die erste Freude wie wieder lebendig macht, zurückholt, überstrahlt. Zum einen, Gott hat uns zur Freude geschaffen und weil Gott sich die Freude nicht möchte rauben lassen, sucht er, wartet und gibt alles rein, macht alles Mögliche, um zur zweiten Freude zu kommen und zurückzugewinnen. Wir möchten dazu abschliessend noch eine Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob es so passiert ist. Egal. Darf ich euch bitten, als Lobpreisteam führen zu kommen? Wir möchten nach den Anschlüssen doch gerade auch noch zwei Lieder singen, um das irgendwie auch noch ein bisschen zu setzen zu lassen. Schaut, der Kevin, so hat der Bub geheissen. Er ist mächtig stolz auf sein sehr aufwendig selbst gebautes Segelboot. In ganz unzähligen vielen Arbeitsstunden hat er ein Modellschiff gebaut. Ein wunderschönes Stück. Sein ganzer Stolz, seine grösste Freude, wenn er geschaffen hat. Und das Segelboot, das liegt immer Mittwoch Nachmittag und geht gerade an einen naheliegenden See und tut das Boot vom See fahren lassen. Und da eines Tages ist der Wind so blöd und stark vom Land her. Der Wind treibt sein schönes Segelboot raus, in die Wellen raus und plötzlich verschwindet es, er findet es nicht mehr. Es entgleitet seinem Blick. Der Kevin verliert sein kostbares, geliebtes, über alles geliebtes Segelboot. Er ist untröstlich. Er sucht, findet es nicht mehr, weg. Wahrscheinlich versunken oder weiss wo. Und so, der Kevin kann es nicht abgeben. Wochen danach, immer noch in der Tour, geht er seinen Schulweg. Immer da, an der Brocke vorbei. Und was sieht er in der Brockenstube im Schaufenster? Sein Segelboot steht da ausgestellt. Er rennt in den Laden rein und sagt, hey, mein Segelboot, da ist es ja, und willst du es gerade mitnehmen? Und der Ladenverkäufer sagt, er kommt nicht tüten, was fällt er eigentlich ein? Ja, jeder kann sagen, mein Segelboot da. Da, 100 Stutz, kannst du es kaufen? Ein hartherziger Brockhausverkäufer, so wie sie eigentlich nicht sind heute, aber dort mal. He? Und der Kevin sagt, mein Boot! Und er kann nicht anders, kann nicht mehr schlafen, sagt, ich muss mein Boot zurück haben. Und so fängt der Kevin an, Job suchen und weiss auch, um jeden Rappen Franken zusammen zu sammeln, bis er den Kaufpreis hat. Und eines Tages dann ist es so weit, wo er mit dem Kaufpreis an der Ladentheke steht und sein Boot wieder darf in die Hände nehmen. Das ist Weihnachten für den Kevin. Und der Kevin, er ruft aus, voller Freude, folgenden Ausspruch zu seinem Boot. Jetzt gehörst du mir grad doppelt. Einmal, wo ich dich gemacht habe, und das zweite Mal, wo ich dich zurückgekauft habe, du gehörst mir grad doppelt. Ihr seid zu einem ganz hohen Preis freigekauft worden, sagt der Paulus. Übrigens auch der Petrus. Auch der Apostel Johannes braucht den Begriff. Und erinnert uns an den Kaufpreis an Jesus selber. Einfach ein Bild, versteht ihr? Das heisst Erlösung. Und darum, meine Lieben, egal, wo wir stehen im Glauben, was für Fragen uns unklar sind, egal, anyway, mit welcher Prägung. Aber das ist der Kern vom Evangelium, dass der uns immer das tiefst berührt im Herzen, im Inneren. Das darf sein, was der Martin Luther ausgedrückt hat. Fröhlich und lustig um Christi willen, der dir so viel getan hat. Amen.